Mein Name ist Daniel Kreuzhofer, ich bin bei der Microsoft seit 2012, habe dort angefangen als Consultant für Großkunden, das heißt also alle möglichen DAX-Konzerne, habe dort Software entwickelt in .NET und seit diesem Jahr bin ich in der Abteilung DX, Developer Experience, und kümmere mich dort hauptsächlich um ISVs, also Independent Software Vendors, sind unsere Partner, die letztlich eigene Lösungen bauen und vertreiben. Und in dieser Rolle bin ich für Sie da als Partner, als technischer Ansprechpartner, wenn es darum geht, Lösungen in die Cloud zu bringen. Das heißt, es können bestehende Lösungen sein, die Sie bereits entwickelt haben, die on-premise laufen, die auch in anderen Clouds laufen. Und wenn es dann eben darum geht, eine Architektur zu entwickeln, die auf Azure passt, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner. Wir sind etwa 30 Leute jetzt. Und ich würde sagen, wir sind schon die Experten, wenn es um technische Fragen geht. Und in dieser Rolle möchte ich Ihnen heute ein bisschen was über Azure Storage erzählen. Das ist ja erstmal so ein bisschen, das ist ja immer ein bisschen langweiliges Thema, also Storage. Storage ist doch eigentlich ganz trivial. Was ist Storage? Ja, also jeder stellt sich darunter immer ein bisschen was anderes vor. Also wenn wir uns gedanklich einfach mal alle so ein bisschen zurücknehmen, was bedeutet eigentlich Storage für den Einzelnen jetzt hier? Was versteht da so jeder darunter? Ist ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen möchte ich mal ein bisschen abtauchen heute in die Tiefen von Azure Blob Storage im Speziellen. Also wir haben nicht die Zeit, uns alle verschiedenen Produkte in dem Bereich anzuschauen. Deswegen habe ich mich mal fokussiert auf das Thema Storage Grundlagen, damit einfach mal ein bisschen klar wird, was ist Azure Storage und was steckt da dahinter. Kurz von der Agenda, wir machen so ein paar Definitionen, einfach mal Begrifflichkeiten klären und schauen uns dann mal an, was ist Azure Storage eigentlich. Was sind die Grundlagen? Was sind Storage Stamps? Begriff vielleicht schon mal gehört. Schauen uns da mal die Architektur an. Dann möchte ich ein bisschen über Replikationsstrategien sprechen. Das heißt, wie werden Daten sicher in der Cloud gespeichert und was sind die entsprechenden Replikationsmechanismen? Was können Sie jetzt wählen und was bedeutet das dann im Einzelnen? Also auch hinsichtlich Geschwindigkeit, auch Preis ist natürlich auch so ein ganz wichtiger Faktor. Dann gehen wir nochmal runter auf die Ebene der einzelnen Objekte in diesen Speichern. Was sind Blobs, was sind Pages, was sind Blocks? Und in diesem Zusammenhang dann auch nochmal die Frage, wie kriege ich denn Daten in die Cloud? Und vor allem mal ein bisschen weg von diesen ganz trivialen Uploads, wie kriege ich denn wirklich große Daten in die Cloud? Dann schauen wir uns nochmal die verschiedenen Storage-Account-Typen an. Da gibt es ja jetzt schon ganz schön viele und unterschiedliche Einstellungen. Also da nochmal ein bisschen eine Einordnung für Sie, dass Sie wissen, okay, was brauche ich denn für welchen Zweck und was bedeutet das dann im Zweifelsfall auch für die Preise? Das ist so dann unser letzter Punkt. Und dann haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für Fragen und zwischendurch wird es auch noch mal einige Demos. Also es wird auch Code gezeigt, Vorsicht. Genau, gehen wir mal so ein bisschen in die Definition. Also vielleicht schon mal alles gehört, eine Azure-Region, darüber werden wir sprechen. Ist also eine Region, zum Beispiel Frankfurt, jetzt für die Microsoft Cloud Deutschland oder eben Nordirland oder Amsterdam. Das sind Regionen und das ist eine Ansammlung von Rechenzentren, die regional sehr nah beieinander liegen. Also regional nah beieinander ist immer so natürlich eine Frage. Also es können sehr nah sein, es können aber vielleicht ein paar Kilometer sein, aber auch nicht wirklich sehr weit. Ein Rechenzentrum ist dann ein Gebäude, in dem sich die Infrastruktur befindet, also Racks. Und in unserem Fall interessieren wir uns eben für Storage Stamps, die wiederum auch eine Ansammlung von Racks sind. Ein Storage Stamp ist eine Speicherskalierungseinheit, die eben verteilt in einem konkreten Gebäude sich befindet. Jetzt nochmal zu den Regionen. Wir schauen also nochmal hier rein in die Regionen und werden dann mal gucken, was ist so eine Region. Also einfach mal, um so eine Einordnung nochmal zu haben. Die Folie kennt man vielleicht schon von diversen Präsentationen. Es geht einfach darum zu sagen, ein Storage kann sich in einem Rechenzentrum befinden. Also sagen wir mal, wir haben diese Region. Und wir sprechen jetzt darüber, dass ein Storage-Stamp zum Beispiel in einem konkreten Gebäude sich befindet. Und da ist natürlich dann spannend eben zu wissen, wie groß kann so eine Region sein. Also hier sieht man so ein bisschen den Ausbau von solchen Regionen. Das heißt, das sind mehrere Data Center und da werden dann irgendwo unsere Daten jetzt abgespeichert in irgendwelchen Storage Stamps, die Daten darüber verteilt werden können. Warum ist Azure Storage das Fundament für die Cloud? Es gibt so eine Grafik, die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Ich finde es ganz interessant, die mal so von unten jetzt aufzubauen und sagen, wir haben in diesen Rechenzentren ganz viele Hardware drinstehen. Einfach mal richtig viel. Richtig viele Maschinen, richtig viele Platten. Und darauf basierend erstmal Infrastrukturdienste. Compute, Storage, Networking. Ja, das sind so die Grundlagen. Und darauf basieren ganz viele Plattformdienste. Und was eben das Spannende ist oder was auch das Wichtige ist, wenn man über irgendeinen dieser Dienste spricht, also sei es jetzt sowas wie eine Web-App oder eine Datenbank oder jeden anderen beliebigen Dienst, damit wir bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen, letztlich haben die alle irgendwelche Daten, die abgespeichert werden müssen. Und was wichtig ist eben, dass letztlich diese Storages immer die Grundlage sind für alles, was obendrauf aufbaut. Wie gesagt, mit ein paar wenigen Ausnahmen ist es so, zum Beispiel virtuelle Maschinen natürlich oder Blob-Storages oder Web-Apps. Letzten Endes wird alles irgendwann in diesen Storage-Accounts abgespeichert. Was heißt das nun, von Cloud-Speicher zu haben? Also erstmal ist er persistent, ist klar, also nicht flüchtig. Er soll hoch verfügbar und skalierbar sein. Also wir möchten da wirklich Petabytes von Daten ablegen können. Und wir möchten optional diese Daten auch replizieren, also die Sicherheit bekommen, dass die Daten im schlimmsten Katastrophenfall noch vielleicht in einer anderen Region verfügbar sein. Hier ist nochmal so ein bisschen der Durchstich von oben. Also wir haben hier, sagen wir mal, die Datenebene. Das heißt, das ist so diese SaaS-Ebene, ja, die Applikationen, die in der Cloud laufen. Die laufen auf Runtimes, die in Betriebssystemen laufen, die in virtuellen Maschinen laufen, die letztlich auf Hardware-Compute aufsetzen, wo die auch mit Networking kommunizieren und die irgendwo da unten auf Storage laufen. So, jetzt ist mal die Frage zu klären, was ist denn ein Storage Stamp? Also das ist quasi so die kleinste Einheit von Speicher, die es gibt. Ja? Also klein, in Anführungszeichen, das ist schon ziemlich viel, was da an Daten drin ist. Also sprechen wir dann schon wieder über Petabytes. Da gibt es so eine High-Level-Architekturübersicht, die das ganz gut beschreibt, was da alles so in einem Storage Stamp so drinsteckt. Also einmal dieser dunkelblaue Bereich ist das. Das heißt, wir haben hier einen Frontend-Layer, mit dem wir kommunizieren. Wenn wir auf den Stamp zugreifen, wenn wir auf unseren Storage-Account quasi zugreifen, dann kommunizieren wir mit diesen Schnittstellen und können dort unterschiedliche Dinge tun. Einmal können wir hier eben Blobs abspeichern oder Festplattenzugriffe tätigen. Wir können hier Tabellen nutzen. Das sind praktisch wie so kleine NoSQL-Datenbanken. Wir können Queues nutzen und wir können File-Shares nutzen. Ich gehe da später noch mal ein bisschen drauf ein, was denn so die einzelnen Features sind, aber generell ist das der Frontend-Layer und darunter liegt der Partition-Layer. Und der sorgt jetzt dafür, dass die Datenskalierung funktioniert, dass wir also massiv in die Breite skalieren können und dieser Layer sorgt jetzt dafür, dass beispielsweise, wenn Daten reingeschrieben werden sollen, wird eine Entscheidung erstmal getroffen, was ist denn das für eine Partition? Also Partition heißt, wir schauen uns die Daten an oder den Account und entscheiden dann, in welchen Teil des großen Racks werde ich diese Daten jetzt hineinschreiben. Das heißt, wir müssen da partitionieren. Das heißt, wenn wir da von oben letztlich einen Schreibzugriff reinmachen, zum Beispiel hier von dieser Seite, dann entscheidet eben dieser Layer erstmal, okay, wo geht es jetzt hin? Und hier unten haben wir dann unsere Festplatten im weitesten Sinne. Und dann werden diese Daten dort reingeschrieben. Bei so einem Storage-Account immer in mindestens 3 Kopien. Ja. Und dann am Ende dieses Schreibvorgangs kriege ich einen OK zurück und dann kriege ich praktisch einen Acknowledge zurück. Okay, ich bin jetzt fertig. Also so von der grundsätzlichen Architektur ist das der Weg. Und der kann natürlich über die verschiedenen Endpunkte passieren. Was heißt das jetzt in Bezug auf Replikation? Ich habe gerade schon gesagt, 3 Kopien. Es geistern eben diese ganzen Begriffe rum, LRS, ZRS, GRS und auch ERA, GRS. Ich werde das mal ein bisschen vergleichen. Fangen wir mal an mit lokal redundanten Speicher. Wir haben Daten, die kommen rein und werden auf 3 verschiedenen Festplatten, sage ich jetzt mal, abgespeichert. Das heißt lokal redundant. Das bedeutet, in einem Storage Stamp, der sich in einem Gebäude befindet, habe ich schon mal 3 Kopien meiner Daten. Jetzt ist es natürlich spannend zu betrachten, was könnte passieren. Möglicherweise könnte es da einen Stromausfall geben. Das heißt, ich möchte vielleicht mehr Datensicherheit haben, möchte diese Daten zwar immer noch in relativer Nähe zu meinem lokalen Datencenter abspeichern. Ich könnte jetzt eine Geo-Replikation machen. Das bedeutet, wir speichern in etwa 400 Kilometer Entfernung, in unserem Fall, wenn wir die Microsoft Cloud Deutschland anschauen, wenn wir GAS aktivieren, eine zweite Kopie nochmal dreifach. Ja, also haben wir schon 6 Kopien der Daten, eine mal lokal und nochmal 3 Kopien in dem Schwester-Datencenter. Und wenn wir uns dann ZRS anschauen, dann bedeutet das einfach, wir speichern 3 Kopien lokal, aber in unterschiedlichen Gebäudeteilen oder auch in unterschiedlichen Gebäuden. Das heißt, wir haben eine größere räumliche Trennung der Daten. Das heißt, ZRS befindet sich so ein bisschen zwischen LAS und GAS. Ja? Der Preis drückt es auch aus, also werden wir nachher noch sehen, liegt auch dann so irgendwo dazwischen und bietet mir letztlich dann noch so ein bisschen mehr Sicherheit, falls es eben zu einem Desaster in diesem Rechenzentrum kommen sollte. Hier habe ich nochmal eine Tabelle und man sieht es dann, im Fall von LAS findet eine Replikation nicht in mehreren Datencentern statt, sondern eben nur in dem lokalen. Bei ZRS habe ich diese Replikation eben in mehreren räumlich nah beieinander liegenden Datencentern, aber eben schon in unterschiedlichen Gebäuden. Bei GAS ist das natürlich auch der Fall, aber eben dann wesentlich weiter entfernt. Und dann ist noch spannend, eben wie viele Kopien meiner Daten wird es dann wo geben? In dem Fall eben 3 Kopien im Fall von LAS. Im Fall von ZRS ebenfalls 3 und bei GAS sind es dann schon 6 Kopien. Auch die Frage zum Thema Performance. Wann kriege ich denn dieses Okay? Ja? Das schon, ja, genau. Also sie sind nicht alle im gleichen Rack, sondern das sind unterschiedliche Fault Domains, aber sie sind räumlich immer noch so nah beieinander, dass man sagen muss, also es kann natürlich zu einem, wenn dieses gesamte Gebäude jetzt abbrennen würde, habe ich natürlich ein Problem. Deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, habe ich die Möglichkeit, gerade im Fall von LAS, habe ich die Daten noch woanders? Also habe ich sie zum Beispiel in Kopie noch in einem anderen Speicherort, bei mir im eigenen Rechenzentrum. Natürlich habe ich da den günstigsten Preis, aber eben die, ich sage mal, es ist reine Statistik, ja, die Wahrscheinlichkeit ist es hier etwas höher als bei ZRS und bei GAS ist sie eben am geringsten, dass ich Daten verliere, weil natürlich die Entfernung zu der nächsten Kopie noch wesentlich größer ist und zu den 3 anderen Kopien. Und wichtig ist auch für das Thema Performance, ich muss halt wissen, wann kriege ich denn eigentlich das Okay, dass meine Daten jetzt wirklich gespeichert wurden. Und in allen Fällen ist es so, dass ich nach diesen ersten 3 Kopien die Bestätigung schon habe und dann wird nicht drauf gewartet auf die restlichen 3 Kopien. Also im Fall von GAS wird nach 3 lokalen Kopien eben gesagt, ja, okay, ich bin wieder da. Die Daten habe ich abgespeichert und wenn die anderen 3 Kopien dann repliziert sind, passiert das asynchron. Das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Und dann noch ein Hinweis. Zwischen LAS, GAS und RAGAS, was wir uns jetzt gleich angucken, kann ich immer hin und her schalten. Das ist quasi im Azure-Portal ein einfacher Schalter. Wenn ich mich einmal für ZRS entschieden habe, dann bin ich immer auf ZRS festgelegt. Also ich kann da nicht mehr hin und her schalten. Das ist also ein eigener Account-Typ, der nicht mehr geändert werden kann. Da muss ich also die Daten wirklich rauskopieren oder reinkopieren, wenn ich da entsprechend hinwechseln will. Ich kann also auch nicht von LAS auf ZRS umschalten, um das nochmal zu vervollständigen. Wir schauen uns das mal an, wie das mit der Replikation funktioniert. Ich habe mal so einen global redundanten Speicher angelegt. Das muss man natürlich wieder aktualisieren. Ja, ich weiß. So, also dieser Storage-Account ist jetzt, sieht man hier hoffentlich, ist ein Read-Access-Geo-Redundant-Storage. Das bedeutet, ich kann auf die zweite Kopie, die sich also in einem entfernten Datencenter befindet, kann ich lesen zugreifen. Das ist jetzt in unserem Fall ganz spannend, weil wir werden jetzt gleich ein Programm starten, was im Endeffekt einmal Daten in den primären Storage-Account reinschreibt, dort also die 3 Kopien macht und dann eine Zeitmessung macht, wie lange es dauert, bis die Daten in einem anderen Datacenter angekommen sind. So, das ist dieses Tool, das habe ich auch auf GitHub gestellt, also nachher in den Links könnt ihr euch das anschauen, können Sie sich das anschauen. Wir lassen es einfach mal laufen und dann schauen wir noch ein bisschen in den Code rein. Das heißt, das Tool lädt jetzt einzelne Blöcke hoch und wartet dann anschließend auf die Ankunft dieses Blocks in dem zweiten Datacenter. Mal gesehen, das hat jetzt ungefähr 10 Sekunden gedauert. Wir werden jetzt nicht auf das Ende dieses Tools warten, das macht er jetzt 10 Mal, aber so im Schnitt habe ich jetzt eben mal für dieses eine Pärchen, nämlich Nordeuropa und Westeuropa, also Amsterdam und Dublin, mal so einen Durchschnittswert bekommen von etwa 10 Sekunden. Das heißt, wenn ich meine Daten lokal zum Beispiel in Amsterdam abspeichere, kann ich damit rechnen, dass er etwa 10 Sekunden später in Nordirland aufschlagen. Das hängt natürlich auch von der Menge der Daten ab, die geschrieben werden. In unserem Fall ist es jetzt quasi nur, wann kommt das erste Byte dort an. Wenn ich ein kleines Paket von 1 Kilobyte in meinem Fall schreibe, geht es natürlich entsprechend schnell. Aber mir ging es jetzt einfach mal darum, rauszufinden, wie lang ist denn wirklich so der, wie oft wird denn überhaupt repliziert? Und man kann sich das hier mal anschauen. Das ist relativ einfach noch von der Ansteuerung. Wir haben also 2 Clients, die wir in .NET benutzen können. In meinem Fall, ich habe mir praktisch hier den Storage-Account konfiguriert und einen Client, der praktisch auf den Primary-Blob zugreift. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Client erzeugt, der greift jetzt auf den Secondary-Storage-Account zu. Und das machen wir, indem wir hier explizit dann sagen, wenn wir den Client angelegt haben, wir möchten bitte nur von dem Secondary lesen. Und auf diese Weise zwingen wir jetzt praktisch den Client, dass er immer auf den Secondary-Account versucht zu lesen. Und man kann noch andere Strategien einstellen. Man kann beispielsweise sagen, das ist eben für global redundanten Speicher ganz spannend. Ich kann hier unterschiedliche Strategien auswählen, also nur den primären Speicher lesen oder eben erst versuchen, vom primären Speicher zu lesen und wenn der nicht erreichbar ist, dann den Secondary-Speicher lesen. Ja, das kann für Ausfallszenarien schon mal ganz interessant sein. Das heißt, ich könnte eben, wenn ich meine Anwendung in einem Datacenter deploye und nochmal in einem zweiten Datacenter deploye, müsste ich am Code gar nichts ändern. Ich würde die gleichen Connection Strings verwenden. Ich würde einfach nur reinschreiben, versuch's erst beim Primary und dann beim Secondary und wenn der erste ausfällt, dann macht das eben automatisch und versucht vom zweiten zu lesen. Und sobald eben der Failover passiert, kann ich dann auch auf den zweiten theoretisch wieder schreiben. Lassen wir mal so, wie es war. Genau, da passiert dann nicht so viel Spannendes. Einfach, wir versuchen hier, ich lege hier einen Blob an, erstmal so einen Random Buffer. Ich lade den in den ersten Account quasi hoch. Und dann habe ich hier eine kleine Schleife, die immer wieder versucht, praktisch von dem Secondary Blob zu lesen. Das heißt, diese Download-Funktion, die wird angestoßen und die hat natürlich selbst wieder einen Timeout und der liegt jetzt im Moment, glaube ich, bei 5 Minuten oder sowas. Das heißt, ich muss jetzt hier gar nicht x-mal loopen, sondern nach 10 Sekunden kommt diese Funktion einfach zurück und liefert mir das Ergebnis und damit weiß ich, okay, es hat jetzt ungefähr 10 Sekunden gedauert, bis der praktisch intern sein Retry über diesen internen Retry-Mechanismus herausgefunden hat, okay, jetzt ist der Block da, jetzt kann ich ihn auch runterladen und erst nach einigen Minuten würde er dann wirklich aufgeben. Insofern läuft das hier in einem Schlag durch und dann rechne ich am Schluss noch die durchschnittliche Zeit aus. Also das können Sie mal probieren, wenn Sie mal sagen, okay, ich will mal wissen, was Magdeburg und Frankfurt zum Beispiel für ein Lag hat. Einfach mal dieses Tool benutzen und mal ausmessen und das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, was gerade los ist in der Cloud. Nein. Genau. Nein, also die, das muss man, da gibt es eine Liste, den Link werde ich nachher noch kurz Ihnen zeigen, beziehungsweise haben eine Sammlung von Links, aber generell ist es so, jedes Datacenter oder jede Region hat immer einen Counterpart, also ein genau definiertes eine zweite Region, zu der immerhin repliziert wird. Es gibt genau immer eine und der kann ich mir nicht aussuchen, aber ich kann natürlich nachschauen, welche das ist. Also in Europa ist es quasi West Europe und North Europe. Und in Deutschland, mit Microsoft Cloud Deutschland, haben wir eben Frankfurt und Magdeburg. Das ist natürlich eh klar, weil da gibt es nur die zwei. Aber das ist in der ganzen Welt genauso gemacht. Man kann dann immer schauen, welches ist quasi das andere Datencenter. Und die liegen natürlich jetzt nicht so weit auseinander. Also auch in den USA ist es dann nicht so, dass die von der Westküste an die Ostküste repliziert wird, sondern eben in einer gewissen Distanz, so irgendwo zu 400 Meilen hat man mal irgendwo geschrieben. Aber das ist natürlich auch nicht festgelegt auf einen Kilometer genau. Gucken wir uns jetzt mal eine Ebene tiefer an. Also wir haben jetzt den Storage Stamp als physikalisches Gerät, mit dem wir sprechen. Und da drin werden jetzt verschiedene Dinge abgespeichert. Wir haben einen Storage Account. Der hat wiederum Container, das heißt, es sind, wenn man so will, Ordner, aber das wird auch für die Partitionierung genutzt. Und darin legen wir Blobs ab. Und die können jetzt zwei unterschiedliche Arten sein. Einmal gibt es Page-Blobs, die sind optimiert für Zufall, also Random Access, also für Festplattenzugriffe. Und dann haben wir die Blocks. Das sind quasi die wir über den Blob-Container-Access-Zugriff machen, wenn man so irgendwie, sagen wir mal, Objekte abspeichern, einzelne Objekte, und hier haben wir eben oben große Festplatten. Also wenn wir kleine einzelne Objekte haben, dann werden die in Blocks aufgeteilt von maximal 4 Megabyte Größe, und die kann ich auch, wenn wir jetzt gleich sehen, erstmal in einer beliebigen Reihenfolge dort ablegen. Das heißt, Blobs und Blocks, muss man einordnen, ein Blob besteht aus n Blocks. Ein Block kann maximal 4 MB groß sein, also das heißt nicht, er hat eine feste Größe, sondern er kann bis zu 4 MB haben. Und wie das jetzt grundsätzlich funktioniert ist, ich habe einen Blob, den schreibe ich in die Cloud. Und ich soll ja nicht aus dem Licht gehen, hat es geheißen. Das heißt, ich schreibe einen Blob nach dem anderen oder auch in einer beliebigen Reihenfolge erstmal, schicke ich die in die Cloud. Also ich kann quasi so nach dem Shotgun-Prinzip alle Blobs hochladen. Die kriegen alle eine bestimmte ID. Und wenn ich dann fertig bin, also wenn der Blob-Client, der Uploader quasi fertig ist, dann ist er noch, muss er noch eine Liste, wie so ein Inhaltsverzeichnis hochladen und dieses quasi committen. Ja. Da schauen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen Code dazu an, aber das Spannende daran ist, oder die, was man daraus ableiten kann, ist, es ist erstmal egal, grundsätzlich in welcher Reihenfolge die Blöcke in die Cloud kommen. Solange ich aber dieses Inhaltsverzeichnis nicht geschrieben habe, ist dieser Blob erstmal nicht sichtbar. Der wird quasi erstmal, wenn man so will, temporär irgendwo abgespeichert, und dann erst nach dem Inhaltsverzeichnis tatsächlich taucht er in dem Container auf. Das kann ich mir zunutze machen. Und zwar, wenn ich große Dateien hochladen will. Dafür habe ich jetzt auch nochmal zwei Demos. Und zwar, wir vergleichen oder schauen uns einfach mal an, was passiert denn, wie sieht denn so ein normaler Upload-Prozess aus? Der ist sehr einfach. Eine Datei hochladen. Das sind nur ein paar wenige Zeilen Code. Ich lege mir praktisch den Blob-Client an, wähle einen Container, lege den im Zweifelsfall an, wenn er nicht existiert, und dann erzeuge ich praktisch eine Referenz. In diesem Fall habe ich mir so irgendwie so ein PowerPoint ausgesucht, was ich hochladen will. Entschuldigung. Und lade dieses jetzt von meiner Festplatte hoch, und dann kann ich noch die Zeit messen. Das jetzt zu machen, erspare ich uns, aber letztlich nur kurz die Überlegung, was passiert denn, wenn ich jetzt in diesem Moment, wenn ich das starte, einfach dieses Programm beende? Was passiert ist, der Blob wird nicht vollständig hochgeladen, und wenn ich diese Anwendung ein zweites Mal starte, dann fängt er wieder von vorne an. Ja, das ist also die Natur dieses Standard-Blob-Clients. Und das kann natürlich sehr ärgerlich sein. Einerseits, wenn das Programm abstürzt oder wenn ich meinen Rechner durchstarten muss in der Zwischenzeit, und das ist ja dann oft so, ich fange an, irgendeine Datei hochzuladen, vergesse das Ganze, im Hintergrund läuft der Upload, dann mache ich einen Reboot oder das Programm wird beendet und stelle dann irgendwie fest, ups, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Genau, deswegen ist das für richtig große Dateien eher ungeeignet, und aus diesem Grund haben wir uns mal ein Mechanismus überlegt, oder haben uns im Prinzip auf Basis dieses Blocks, dieser Blockliste überlegt, wie könnte man es besser machen, und eine kleine Bibliothek gebaut, die ebenfalls auch auf GitHub ist. Und zwar, ich hoffe, das kann man jetzt gut erkennen, die nutzt, die macht sich jetzt praktisch diese Eigenschaft Blobs und Blocks zunutze. Das heißt, wir nutzen jetzt nicht mehr diesen Standard-Client und wir brauchen natürlich etwas mehr Code dafür. Aber wir haben jetzt folgende Strategie. Wir können beim Beginn des Uploads erfragen, welche Blöcke sind denn schon da. Das heißt, ich kann mir eine Liste geben lassen aller existierenden Blöcke für einen bestimmten Block-ID. Also wenn ich sage, der Blob hat jetzt den Namen Datei 1, ja, und ich breche den Upload ab und ich frage dann 5 Minuten später wieder, gib mir mal die vorhandenen Blöcke für Datei 1 in diesem Container, dann kann ich die bekommen. Das heißt, ich weiß ganz genau, was sind denn die fehlenden Blöcke? Das rechnen wir uns hier aus. Wir laden uns also die Liste der Blöcke runter, gucken dann, was sind denn die existierenden Blöcke, danach berechnen wir, welche denn noch fehlen würden und fangen dann an, in einer Endlosschleife diese einzelnen Blöcke hochzuladen. Ja. Es ist dann so robust gebaut, dass es alle möglichen Exceptions abfängt, das heißt, ich kann den Stecker rausziehen, kann die Netzwerkverbindung trennen, macht alles nichts, der macht dann einfach an der gleichen Stelle wieder weiter. Und man sieht es hier, der lädt jetzt hier so an die 150 MB hoch. Jetzt stoppe ich dieses Programm einfach mal. Startet es einfach wieder. Jetzt müssten noch 60 MB übrig sein. Jetzt kann ich es nochmal unterbrechen. Ja, und er macht dann einfach weiter, bis er fertig ist. So, jetzt war er fertig. Jetzt können wir noch gucken, ob es wirklich angekommen ist. Der Storage Account war dieser hier. Müsste der hier gewesen sein. Genau, sind nur diese 150 MB. Das heißt, man hat es schon gesehen, der berechnet natürlich dann nur noch das, was übrig geblieben ist und lädt dieses dann eben weiter hoch. Das heißt, auf diese Weise kann ich mir genau diese Eigenschaft des Blob Storage zunutze machen und sagen, ich lade Blöcke hoch, die ich noch nicht hochgeladen habe. Den Mechanismus muss ich mir halt entsprechend implementieren. Und Sie können sich die Bibliothek bei GitHub mal anschauen. Das heißt, wenn Sie selber was implementieren wollen, was große Dateien hin und her schiebt, kann das durchaus ganz nützlich sein. Man kann natürlich auch mit Azure Copy arbeiten, aber das ist jetzt eben, sage ich mal, die .NET-Variante, um das in eigene Programme einzubinden. So, nächster Schritt. Diese Blöcke liegen alle in diesen Storage-Accounts drin. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Arten. Es gibt jetzt sogenannte General-Purpose-Accounts und Blob Storage Accounts. Was ist der Unterschied? So ein General Purpose Account, das ist quasi der, wenn man so will, der bisher existierende, den es schon immer gegeben hat. Der kann praktisch in zwei Formen gebucht werden, nämlich Standard und Premium. Das heißt, Standard sind normale Festplatten auf Magnetspeicher, Premium sind eben die SSDs. Ich habe also unterschiedliche Performance-Eigenschaften. Und in diesen General-Purpose-Accounts kann ich eben jetzt die gerade gesehenen Blobs ablegen. Ich kann aber eben auch diese anderen Funktionen nutzen, nämlich Tables, das heißt also NoSQL-Storage, ganz günstig und in großem Stil dort ablegen. Ich kann Reliable Messaging machen mit den Storage-Queues und ich kann die sogenannten File-Shares nutzen. Das bedeutet, ich habe diesen Storage-Account und ich habe zum Beispiel mehrere virtuelle Maschinen, die gemeinsam einen Ordner nutzen sollen, um dort Daten abzulegen. Das geht eben mit File-Shares. Das heißt, es ist wie so ein Samba as a Service oder Windows File-Share as a Service. Aber das darf man eben nicht verwechseln. Das bedeutet nicht, dass wir hier Großberechtigungssysteme hinterlegt haben, sondern das ist ein ganz einfaches Share-Drive, das ich in einer Ressourcengruppe anlege und auch mit einer Einschränkung, nämlich nur die virtuellen Maschinen oder nur die Services, die in dem gleichen virtuellen Netzwerk drin sind, können auch auf diesen File-Share zugreifen. Also ich kann zum Beispiel nicht von außen aus dem Internet dort drauf zugreifen. Da gibt es keine Portfreischaltungen dafür. Das ist so ein reines, würde ich sagen, in der Cloud File-Share, eben einen Datenspeicher zu haben, den ich mounten kann als Laufwerk zum Beispiel in einer virtuellen Maschine oder auch unter Linux. War eine Frage?
Ja,
Entschuldigung?
Haben Sie schon mal mit User Profile gearbeitet?
Nein. Das andere, was jetzt relativ neu dazugekommen ist, also relativ Monate, würde ich sagen, sind die sogenannten Blob Storage Accounts. Die sind jetzt für speziell für große Datenmengen. Die gibt es auch nur in Standard Performance. Also da gibt es keine SSD-Version dafür. Und dort kann ich eben nur Blobs ablegen. Ja. Da kann ich auch keine Festplatten reinlegen. Also es ist ein reiner, wir sagen, über diese APIs erreichbarer Blobspeicher. Und der hat eben diese zwei neuen Preismodelle, Hot und Cool Storage. Und da gucken wir dann auch nochmal rein, was das genau ist. Aber nur mal so um die Einordnung, also wir haben praktisch hier für große Datenmengen und wir haben diese Hot- und Cool-Storage-Preismodelle. Das andere ist quasi für Festplatten geeignet und da kann ich auch höhere Performance buchen. Jetzt vergleichen wir mal so ein bisschen die Performance-Eigenschaften dieser zwei Varianten Standard- und Premium-SSD. Wir können bei einem Standard-Account so etwa 20.000 IOPS pro Account maximal abrufen. Das würde etwa 40 Festplatten entsprechen. Und das heißt aber auch, wenn ich große Deployments mache, so irgendwie diese SQL Server Farm, dann komme ich da durchaus mal hin. Also 40 Festplatten hört sich erstmal viel an, aber das kann man schon erreichen. Das heißt, man kommt an dieses Account-Limit, das bedeutet dann nicht mehr, kommt an das Limit dieses Storage-Stamps, aber der Account selber ist auf dieses Limit festgelegt. Ich bezahle im Fall von Standard-Storage, auch ein wichtiger Punkt, ich zahle dann nicht danach, wie viel ich mir da reserviere, sondern ich zahle danach, wie viel ich da reinlege. Bei Premium-SSD ist es eben ein bisschen anders. Erstmal bestelle ich mir eine bestimmte Größe, also 128, 512, 1 Terabyte. Und das bezahle ich fest. Er wird quasi für mich exklusiv reserviert. Und da kriege ich 50 Gigabit maximalen Durchsatz. Und dann kann man sich ausrechnen, da gibt es dann Premium 1, 2, 3 Festplatten. Und die haben dann so bis zu 200 Megabits pro Sekunde. Also kann man ungefähr 200 MB pro Sekunde. Das heißt, man kann sich da ungefähr ausrechnen, wie viele man da reinlegen kann. Also das heißt, da muss man halt wieder anders rechnen. Aber man zahlt eben quasi upfront die entsprechend reservierte Speichergröße. Und bei Hot- und Cool-Storage, das ist ja normaler Blob-Storage, da ist natürlich auch die Berechnung nach Speicherbelegung. Und warum gibt es diese Unterscheidung? Man unterscheidet da nicht aus Performance-Gründen, also die sind tatsächlich absolut identisch. Ja, das sieht man auch daran, dass es einfach nur im Portal ein Schalter ist, den ich umlege. Also wenn ich mir jetzt einen Storage-Account hier nehme, der ein Blob-Storage-Account ist, dauert ein bisschen, dann sieht man hier, das ist einfach nur ein Schalter, den ich umlege und das sage ich, ist das cool oder hot und damit ändert sich eigentlich nur meine Buchhaltung, wenn man so will. Das heißt, ich werde hier bezahlen dafür, im Fall von Hot Storage einfach nach der Belegung des Speichers im Wesentlichen. Das heißt, das ist wie der andere Account, wenn ich da einen Terabyte reinlege, bezahle ich Preis X. Und wenn ich Cool Storage nutze, berechnet es sich auch nach der Belegung, aber ist deutlich günstiger, etwa 50 oder etwas weniger als 50% des Hot Storage Preises. Und dann wird zusätzlich noch abgerechnet, wie viele Daten ich aus dem Account wieder rauslese. Und so eine Daumenregel ist ungefähr, wenn ich also 1 Terabyte in Cool Storage ablege und ich dann im Monat nochmal 1 Terabyte dort rauslese, komme ich auf den gleichen Preis wie bei Hot Storage. Also das heißt, es lohnt sich nicht, wenn ich genauso viele Daten, und zwar geht es nicht darum, welche Daten ich dort rauslese, sondern wirklich einfach nur die Menge an Zugriffen, die dann in Summe 1 Terabyte ergibt, wäre dann praktisch der gleiche Preis. Wenn ich eine Einwahl in dieses VPN machen kann, ja. Genau, also wenn es ist abgeschränkt, also der Zugriff auf dieses File-Share ist auf dieses VNet begrenzt und ich kann da keine Portfreischaltung machen. Ja. Das heißt, das kann ich.
Um Storage-System hier würde es mich interessieren. Da gibt es ja Unterschiede. Ja.
Also, ja. Sie können das tun. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, um auf den Storage zuzugreifen. Können wir mal ganz kurz einen Mini-Exkurs machen. Gehen wir nochmal in dieses Blob-Upload-Tool raus. Also in dem Fall ist es ja so, wir sind jetzt hier in Darmstadt, der Container befindet sich wahrscheinlich in Dublin, wenn ich ihn richtig jetzt angelegt habe, in Nordeuropa. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Connection-String, mit dem ich auf diesen Storage-Account zugreife. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich brauche den Connection-String, dann kann ich grundsätzlich auf den Storage-Account über eine Public-IP-Adresse zugreifen. Ja. Beantwortet es die Frage? Genau. Ja. Ach so, eine virtuelle Maschine, in der Sie quasi einen Ordner freigeben. Ja. Ja. Genau, das können Sie tun. Ja, das können Sie machen. Also das heißt, Sie haben dann die Private IP-Adresse von dem Server, ja, schalten entsprechend dann die Ports frei, Sie müssen halt die Firewall entsprechend aufmachen und dann verbinde ich mich von meinem privaten Data Center in die Cloud erstmal, in dieses VPN hinein und dann kann ich dort über die Adresse des Servers auf das Falsche zugreifen. Das geht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also einmal habe ich eine virtuelle Maschine, in der ich quasi Festplatten mounte und die Laufwerksbuchstaben, wenn man so will, die sind in der Maschine erstmal drin und dann kann ich dort wieder Freigaben erstellen. Das war das, was Sie meinten. Ne? Sie haben Festplatten an den Server attached und dann möchten Sie Freigaben machen, auf die Sie zugreifen. Genau. Exakt. Das Store-Simple ist ein bisschen was anderes. Ja, das ist aber die Idee hinter Store-Simple ist, ich habe eine Appliance bei mir im Rechenzentrum, auf die greife ich zu. Das heißt, ich kenne die IP-Adresse von diesem Gerät, was bei mir im Rechenzentrum drinsteckt, im Rack, und speichere dort Daten ab. Und diese Store-Simple-Appliance hat wieder eine Connection zu dem Storage-Account und spricht dann quasi selbst mit dem Storage-Account. Ich spreche also nie selbst direkt mit dem Storage-Account, sondern ich spreche immer nur mit meinem Gerät bei mir zu Hause quasi. Und der entscheidet dann anhand von Regeln, die Sie festgeben, wann speichert er Daten in die Cloud, also wann lagert er aus und archiviert. Und Sie kommunizieren aber im Endeffekt immer nur mit dem Gerät an sich. Das hat eine IP-Adresse, die natürlich in Ihrem eigenen Netz liegt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, 40 Festplatten pro Storage-Account. Warum ist das relevant? So ein Stamp hat natürlich auch seine eigenen Performance-Begrenzungen, die wir nicht kennen. Das heißt, wir können uns überlegen, macht es Sinn, oder Sie können sich selbst überlegen, macht es Sinn jetzt zum Beispiel, wenn ich eine große Farm von Rechnern habe, die alle in den gleichen Storage-Account beziehungsweise alle in den gleichen Stamp zu legen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir hätten ein relativ hohes Interesse in gewissen Szenarien, dass möglichst viele die Festplatten in unterschiedlichen Storage-Accounts landen, die in unterschiedlichen Stamps liegen. Ja? Beispielsweise für Ausweisszenarien oder auch aus Performancegründen. Warum, wie kann ich das machen? Da gibt es jetzt so ein bisschen dieses Thema Black Magic. Ich habe mir mal so ein kleines Tool geschrieben, das mir Storage-Accounts anlegt, so in dem Fall 10 Stück hintereinander. Und das habe ich jetzt laufen lassen. Ja, ich habe da mal was vorbereitet, weil sonst dauert es ein bisschen zu lange, das hier zu zeigen. Wir gucken mal hier rein, was da passiert ist. Wir haben jetzt hier insgesamt 10 neue Storage-Accounts. Sie können ja bis zu 200 Accounts anlegen in einer Subscription. Ich habe jetzt einfach mal 10 angelegt und mit dem Ziel, jetzt möglichst viele zu finden, die in unterschiedlichen Stamps liegen. Wie kann ich das machen? Ich muss mir von den einzelnen Storage-Accounts einfach nur die IP-Adresse holen. Jeder dieser Storage-Accounts hat ja einen Endpunkt. Und der wird jetzt definiert durch den Prefix und dann Blobcore WindowsNet. Das sagt aber jetzt eigentlich noch gar nichts aus. Also interessant ist praktisch für einen DNS-Lookup zu machen. Das tun wir jetzt auch einfach mal. So, ich hoffe, das nochmal kopieren hier. Kopie. Ein Fenster hin. Da ist es. So, einfügen. Oh. Das ist in diesem Moment die Internetverbindung abgerissen. Oder ich habe ein Leerzeichen drin? Nein. Wow, okay, muss mal gucken. Ist ja interessant. Keine Internetverbindung, dann machen wir es doch so. Gehen wir mal auf meinen. Deswegen habe ich mir immer meinen eigenen Router dabei. Schauen wir mal. Jetzt wahrscheinlich nochmal raus. Ja. Jetzt. So, die interessante Information versteckt sich hier. Das heißt, unser Storage-Account, der hat natürlich einen gewissen Alias. Das ist der, den wir ihm selbst gegeben haben. Und hier hinter steckt jetzt quasi der Storage-Stamp. Da sieht man so ein bisschen, okay, das ist also in einer ein bisschen anderen Nomenklatur. Wichtig ist einfach zu wissen, okay, ich will einfach unterschiedliche haben. Also ich will unterschiedliche Storage-Stamps haben. Jeder Storage-Stamp hat eben eine eigene IP-Adresse, einen eigenen quasi Alias. Und wenn wir es jetzt eben schnell machen wollen, dafür haben wir ein kleines PowerShell gemacht, das einfach die Storage-Accounts auflistet, nach einer bestimmten Regel. In unserem Fall habe ich dann einfach den Präfix genommen. Ich sage, gib mir mal alle Storage-Accounts, die einen bestimmten Namenspräfix haben. So, und jetzt sieht man, okay, es ist mir tatsächlich gelungen, das war also reiner Zufall, dass ich tatsächlich beim Anlegen von 10 Storage-Accounts 10 unterschiedliche Stamps bekommen habe. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, also das kann also durchaus passieren, insbesondere wenn man das in sehr schneller Abfolge hintereinander macht. Das kleine Programm war so anfangs, dass es praktisch parallel 10 Fenster aufmacht und gleichzeitig einen Request stellt, 10 Accounts anzulegen. Da ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher. Und man sieht hier, auch wenn es jetzt so aussieht, dass manche gleich sind, die haben doch andere IP-Adressen, dass ich jetzt 10 unterschiedliche Stamps habe. Jetzt kann ich anfangen, hier Festplatten reinzulegen und sagen, jetzt kann ich in unterschiedlichen Stamps arbeiten, wenn ich das möchte. Was wir uns jetzt auch noch anschauen wollen, ist so ein bisschen so die Funktionsweise von Kopiervorgängen, Datenkopiervorgängen in Stamps, also wie das grundsätzlich aussieht. Ich habe hier in dem einen Storage-Account ganz aufpassen, Master VM Disks. Also das ist also ein Ordner, ein Storage-Account mit einem Container, wo eine Festplatte drin liegt. Und der ist leer. Nein, nicht leer. So, erstmal interessant, ich habe hier einfach mal eine Platte, ist das leider sehr klein, wir können es mal ein bisschen größer machen. In diesem Storage-Account befindet sich eine VM, die hat eine Festplatte C mit 128 GB und ich würde jetzt ganz gern davon eine Kopie machen. Der Rechner ist jetzt runtergefahren. Meine Intention ist jetzt, diese VM in einem anderen VNet quasi zu klonen. Und was ich jetzt tun kann, ich kann jetzt hier im Storage Explorer diese VM kopieren und füge die einfach in einem anderen Ordner, in einem Container im gleichen Stamp wieder ein. Wie lange hat das jetzt ungefähr gedauert? So eine halbe Sekunde oder so. Und die Festplatte ist da. Also die ist jetzt nicht, da ist jetzt nicht, passiert jetzt nicht im Hintergrund irgendwas anderes, sondern diese Platte kann ich jetzt sofort mounten. Was da passiert ist, und das ist wichtig, wenn man über die Stamps spricht, innerhalb eines Stamps, der Account hier befindet sich ja in einem Stamp, werden alle Kopiervorgänge erstmal quasi als Shadow-Copy gemacht. Ja. Wenn man so will, Snapshot-mäßig. Das heißt, dieses ganze Storage-System basiert auf Snapshots. Wenn ich also Kopien von Dateien mache, in andere Verzeichnisse oder auch unter anderem Namen ablege, mit dem normalen Kopiervorgang in der Cloud, also ich mir nicht die Daten erst runterlade und wieder hochlade, sondern wirklich in einen In-Stamp-Copy mache, was ich jetzt gerade getan habe, dann wird ein Snapshot erstellt. Auf dieser ursprünglichen Platte kann weiter geschrieben werden, alle Änderungen landen in dieser Platte. Alle Änderungen, die in dieser Festplatte landen, landen quasi auch in dieser Platte, aber eben nur die Änderungen. Und darauf hingehend ist der Stamp optimiert. Das heißt, ich kann innerhalb eines Stamps sehr schnell sehr viele Kopien machen und mir im Prinzip Snapshots machen von großen Dateien ohne großen Zeitaufwand. Wenn ich jetzt diese gleiche Datei wieder nehme und in einen anderen Account reinkopiere, dann sieht man, okay, der fängt dann auch an, ne, aber das dauert wesentlich länger. Ja, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welches Datacenter, aber das kann jetzt einige Minuten dauern.
Wie wird dann der Speicherplatz berechnet?
Der Speicherplatz ist eine ganz interessante Frage. Und zwar ist es so berechnet, bei den Stamps, wenn ich innerhalb des Stamps bleibe und diese Datei jetzt geklont habe, dann wird der Speicherplatz von dem ursprünglichen Datei natürlich berechnet, die Belegung. Und alles, was ich in der Shadow-Copy mache, wird dann noch geaddet, also nicht die 128 GB, sondern das, was ich dort hineinschreibe. Was aber spannend ist, wenn ich die Ursprungsdatei überschreibe, dann, wenn ich sie komplett überschreibe, ja, dann habe ich plötzlich zweimal 128 GB. Ja, also so funktioniert das. Also ich kann praktisch ganz lange damit arbeiten, aber solange ich eben einen neuen Upload mache, ist es vorbei mit dem Snapshot. Genau, man sieht, es wird jetzt eine Weile dauern, darauf würde ich jetzt nicht warten. Aber das ist eben das, was auch ganz wichtig ist, man muss wirklich höllisch aufpassen, wenn man Daten zwischen eben verschiedenen Storage-Accounts hin und her kopiert, wirklich darauf achten, wenn die in unterschiedlichen unterschiedlichen Regionen liegen, dann hast das nicht nur einen zeitlichen Einfluss, sondern auch tatsächlich finanziell, weil ich dafür quasi outgoing Traffic bezahlen muss. Also wenn ich die 128 Gigabyte jetzt von Amsterdam nach Dublin manuell rüber kopiere in einen anderen Storage-Account, dann muss ich praktisch mir nochmal ausrechnen, wie viel mir die 128 Gigabyte an Datentransfer kosten. Das ist ganz wichtig. Das heißt, man sollte da schon ein bisschen aufpassen, dass man erstmal die Storage-Accounts an der richtigen Stelle anlegt, also immer in der gleichen Region und dann auch nicht irgendwie Cross-Region-Copies macht, unbeabsichtigterweise. Ja?
Sie haben gerade eine Kopie gemacht, zum Beispiel von der VHD, und ich würde sagen, jetzt ich bin in die VHD runterladen. Ich habe 16 Mbit pro Sekunde auf
der VHD.
Ich habe die Kopie.
Ja.
Share ich diese 60 Mbit pro Sekunde, weil es eine zweite Datei ist? Oder Sie haben gerade von Snapshot geredet. Also sind die 60 Mbit jetzt verdoppelt? Also kann ich beide Dateien runterladen, jeweils 60 Mbit pro Sekunde? Oder habe ich 60 Mbit auf die gesamte?
Genau, das ist eine spannende Frage. Es gibt eine relativ einfache Antwort, wir haben eine Referenz für sowas. Und zwar, ich habe auf die Frage hier gewartet. Wir haben eine Seite, die nennt sich aka.ms/Azure-Limits. Dort kann man alles finden, was in irgendeiner Weise mit Performance in Azure zu tun hat. Und da gibt es eine Liste aller Dienste, zu denen wir also öffentliche Informationen haben, unter anderem unter Storage. Und da ist so das, was ich vorhin, ein bisschen größer, das, was ich vorhin so ein bisschen angeschnitten hatte, wir haben so gewisse Limits. Also das heißt, wir haben zum Beispiel maximal 200 Storage-Accounts für eine Subscription. Ein Storage-Account, maximal 500 Terabyte, etc. Dann wird es irgendwo, kommen die Performance-Sachen. Hier. Also wir können in einem Storage Account maximal 20.000 IOPS haben. Wir haben einen Target Throughput für einen Single Blob von 60 MB pro Sekunde bis bei etwa 500 Requests pro Sekunde. Oder ein Single File Share hat entsprechend up to 60 MB per Second. Ja, dann gibt es noch andere Limits, die sind in den Regionen durchaus unterschiedlich. Das heißt, ein maximaler Egress, wie wir das bezeichnen, also ein ausgehender Datentransfer in Europa oder asiatischen Regionen ist im Fall von LRS 15 Gigabits und im Fall von GRS, ZRS eben 10 Gigabits pro Sekunde. Das sind alles quasi Limits, ja. Maximalwerte. Ja. Es gibt jetzt keine garantierte, es garantiert niemand, dass es also jetzt mindestens 2 Gigabits sind, sondern es gibt so Target Values und das sind quasi die entsprechenden Werte. Also man kann nicht sagen, wenn jetzt zum Beispiel sehr viel gleichzeitig passiert, kann der Wert natürlich etwas niedriger liegen. Und dann hängt es auch noch davon ab, wir haben ja gewisse Peerings mit den Datencentern, also auch das war mal ein spannender Fall, wo es darum geht, ein großes Streaming-Event über die Cloud zu übertragen. Das heißt, wir mussten uns da vorher informieren, was hat denn Microsoft für Peerings zu den unterschiedlichen Providern, so Telekom, Vodafone etc., weil wir abschätzen mussten, wie viel Traffic kann denn der einzelne Provider jetzt über unsere Leitung ziehen und was hat der wieder für ein Peering mit uns quasi, was hat der für eine Leitung zu uns. Und das muss man vorher, also es kann sein, dass man bei solchen Sachen vorher sich informieren muss. Man sagt, wir werden wahrscheinlich Terabytes pro Tag, mehrere zig Terabytes pro Tag daraus transferieren, dann kann es durchaus spannend werden. Dann sind wir so die richtigen Ansprechpartner, aber wir klären solche Fragen dann mit der Produktgruppe. Also wenn es da Ungewissheit gibt und sagen, ich habe jetzt wirklich ein großes Event, beispielsweise ich bin Provider für Streaming-Events, ich hoste Streaming aus der Cloud, dann sollte man die Frage an uns richten und sagen, wir kümmern uns dann darum, zum Beispiel zu klären, ist es überhaupt möglich? Welches Datacenter wäre denn nun das Beste? Welche Region sollten wir wählen? Ist es vielleicht besser, in die Microsoft Cloud Deutschland zu gehen? Oder machen wir es besser aus einem anderen Datacenter raus?
Wie wäre denn da bei euch der Eingangskanal für so Fragen? Soll ich das über den TAM schicken? Kann man das über den Support
schicken? Beides möglich. Also unsere Gruppe, die DX, wie kommen wir zu unseren Kunden? Das sind häufig eben solche Kontakte wie heute. Also das heißt, wenn es jetzt heute schon konkrete Fragen gibt, dann gerne an mich eine E-Mail schreiben. Wir kanalisieren das dann an das richtige Team. Wenn es schon einen existierenden Microsoft-Ansprechpartner gibt, dann bitte den ansprechen. Der kann es an uns weiter eskalieren, beziehungsweise kann es natürlich auch selbst in Erfahrung bringen. Aber es gibt natürlich so die Beziehungen in der Firma. Die Firma ist groß, wir kennen uns aber gegenseitig. Das heißt, im Zweifelsfall kommt er auch auf uns zu. Nochmal so ein kurzes Fazit, das heißt Instamp und Out-of-Stamp-Copy, kurz zusammengefasst. Instamp-Kopien sind also sofort verfügbar, dass es sich ums Snapshot handelt, Out-of-Stamp werden übers Netzwerk kopiert und brauchen entsprechend Zeit. Gucken wir uns nochmal die Storage-Account-Preisberechnung an, da habe ich jetzt quasi Backup-Slides gemacht, aber das ist nicht ganz uninteressant und wir wollen noch in der Zeit bleiben. Ich wollte dieses Thema Preis nicht ganz vernachlässigen, weil es oft zu Verwirrung führt, wenn man dann in diesen Preisrechner reingeht und nicht weiß, was muss ich jetzt eigentlich auswählen, um den richtigen Preis zu berechnen. Also nehmen wir mal an, wir möchten jetzt Blobs speichern, Standard General Purpose Account in lokal redundanten Speicher. Also wir wählen uns quasi das Billigste aus, was es gibt und legen dort mal 100 Terabytes rein. So. Einfach mal irgendeine Größenordnung von Speicher. Was bezahle ich dann? Jetzt müssen wir hier den Zoom ein bisschen zu groß. 2000 Euro im Monat ungefähr für den Speicher. Und jetzt kann ich mir überlegen, zwei Dinge. Also entweder ist es eine Festplatte, dann habe ich natürlich keine große Wahl, dann muss ich den Account nehmen. Ich kann aber auch überlegen, habe ich jetzt vielleicht so ein Szenario wie vor kurzem, bei mir so eine Medienbibliothek. Ja, also ein Kunde von uns, der kommt auf uns zu und sagt, wir haben ein Petabyte, also 1000 Terabytes an Videos, die würden wir ganz gerne in die Cloud legen. Und davon wissen wir ungefähr, dass vielleicht 10% monatlich abgerufen werden. Also da gibt es viel Content, der lange liegt, aber nicht gebraucht wird. Was kann ich mir denn da sparen? Dann würde ich jetzt eben von einem General-Purpose-Account weggehen und sagen, nimm einen Standard-Blob-Storage-Account und nimm diesen Cool Storage, kalt in unserem Fall, heißt das auf Deutsch. Und da lege ich mal diese 100 Terabytes rein und dann sieht man, okay, der Preis ist ja schon deutlich drunter. Und dann überlege ich mir eben noch, wie viele Mask, also diese anderen Sachen sind natürlich auch relevant, aber wirklich spannend ist eigentlich Abrufen von Daten. Ja, weil das ist das, was am Ende des Tages wirklich zählt. Wie viele Terabytes rufe ich ab? Also wenn ich da eben nur 10 Terabytes abrufe, sieht man, okay, das kostet mich 10% von dem, was der Speicher kostet. Und was ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn ich genauso viel abrufe, wie ich da drin liegen habe, dann spare ich mir eigentlich nichts, weil da kommen noch ein paar Transaktionsvorgänge dazu und in Summe komme ich dann vielleicht irgendwie knapp unter 2000 Euro. Aber so summa summarum kann man Daumenregel sagen, also wenn es genauso viel ist oder vielleicht sogar mehr, dann kann sich das eigentlich nicht rentieren. Ich muss also abschätzen können, was ist das eigentlich da, was ich das mache. Also für Archivierung von Daten, auf die ich dann aber trotzdem schnell zugreifen will, und das ist entscheidend schnell, das ist also kann man nicht zum Beispiel mit Amazon Glacier vergleichen, was durchaus Minuten im Minutenbereich liegt, bis der Request dann durch ist, bis ich dann meine Daten habe. Hier habe ich immer noch die gleichen Performance-Regeln für einen stinknormalen Storage-Account. Ich bezahle nur nach einem anderen Modell. Aber technisch gesehen ist es genau das Gleiche. Dann ist doch sehr oft die Frage, ja, deutsche Microsoft Cloud Deutschland, wie sieht es denn da aus vom Preismodell? Also wenn ich das mal umschalte, man sieht, da gibt es auch Cool Storage, aber wir haben einen gewissen Preisaufschlag, was ja immer wieder gesagt worden ist. Der ist jetzt nicht gigantisch, aber der ist durchaus da. Und auch da greifen letztlich die gleichen Regeln. Wobei hier ist tatsächlich nochmal ein bisschen ganz minimal anderes Verhältnis zwischen Abruf und Speicher. Aber letztlich ungefähr, wie gesagt, diese Daumenregel gilt auch hier. Wenn ich die gleiche Menge an Daten abrufe, komme ich auch ungefähr auf den gleichen Preis pro Monat. Genau. Ansonsten habe ich noch andere Varianten. Ich kann also hier nochmal schauen, was kosten mich Festplatten. Und das ist auch nochmal ganz spannend zu sehen, wie wird denn das Pricing von Platten in Premium-SSDs wie wird das gemacht? Und da sieht man schon, man bezahlt hier tatsächlich monatlich das, was man bucht. Das heißt, der Preis jetzt hier für einen Terabyte, 131 Euro pro Monat, ja, ist natürlich entsprechend teurer. Und ich kriege dann garantiert so und so viele IOPS und so viele MB pro Sekunde. Ja. Aber ich buche mir das im Voraus, das heißt, ich kann da jetzt auch nicht drüber schießen, also ich kann da nicht mehr drauf buchen, sondern das ist das Limit. Und wenn ich mehr Speicherplatz brauche, so wie jetzt in Ihrem Fall, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte einen Server bauen, der schnellen Speicher hat und der zum Beispiel 6 Terabytes braucht, dann müssen Sie sich 6 Festplatten erstmal in diesen Rechner rein konfigurieren und die dann zum Beispiel verschalten miteinander ganz normal über Windows. Sagen wir, machen ein Volume draus, ja, und macht ein Striping-Set und speichert dann quasi über diese 6 Volumes hinweg diese Daten ab. Ja?
Aber auf diese eine Festplatte, die ich jetzt da buche, wäre dreimal vorhanden?
Ja. Ja, also genau. Die Regeln sind die gleichen. Es gibt 3 Kopien. Ja. Und auch hier kann ich jetzt theoretisch nochmal auf GRS gehen. Wobei der Pricing-Rechner hier ein bisschen... Da spinnt er ein bisschen umeinander. Weiß jetzt gar nicht, warum der da nicht reagiert. Aber ich bin auch wieder in so einer Preview irgendwas. Okay. Sag mal. So, was auch noch ganz spannend ist. Und
Entschuldigung, kann ich wechseln zwischen den Größen?
Ja, genau. Ich kann wechseln. Also bei den normalen Platten ist ja so, da ist ein Limit von 500 Terabyte pro Storage-Account, also war hier ja. Das heißt, der wächst quasi mit, bis das Limit erreicht ist. Bei diesen SSDs ist es so, wenn ich mir eine SSD buche, beispielsweise ich beginne mal mit einer 128 GB SSD, dann kann ich die, solange der Rechner runtergefahren ist, solange die quasi nicht aktiv ist, kann ich sie hochdrehen. Stufenweise 500 oder 1000. Dann muss ich mich in meiner Maschine anmelden und quasi im Volume Manager die Disk extenden auf dieses Terabyte zum Beispiel. Und dann habe ich 1 Terabyte, aber das ist das Vorgehen. Oder ich füge eben dann anschließend nochmal eine neue Platte hinzu, wenn ich das Limit erreicht habe. War noch Frage? Nein? Gab es noch was? Frage? Ah ja, genau, da. Ja. Genau, die Frage ist praktisch so, anders formuliert, erstmal kostet es mich was, wenn ich 2 Storage-Accounts habe auf dem gleichen Stamp?
Kann ich das steuern?
Das kann ich insofern, das ist genau das, was wir vorhin ausprobiert haben mit dem PowerShell-Skript. Ich kann praktisch sagen, ich möchte Storage-Accounts anlegen und ich kann aber jetzt nicht garantieren, dass die auf dem gleichen Stamp liegen. Also andersrum, wir wollten vorhin, dass sie nicht im gleichen Stamp liegen. Ja, das war meine Absicht, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass sie auf jeden Fall so verteilt sind, dass ich meine Platten in unterschiedliche Stamps ablege, um ganz sicher zu gehen, dass auch zum Beispiel im Fall von Ausfall nochmal eine zusätzliche Redundanz drin ist. Andersrum, wenn ich es möchte, dass ich unbedingt will, dass zwei Storage-Accounts im gleichen Stamp liegen, muss ich eigentlich das gleiche Vorgehen wählen heute. Ich kann also nicht sagen, ich möchte gerne jetzt bitte zwei Storage-Accounts im gleichen Stamp, sondern ich muss mir zwei anlegen oder am besten dieses Skript ein bisschen aufbauen und sagen, leg mal einfach ein paar mehr an und nimm mir dann halt die zwei, die im gleichen Stamp liegen. Ja. Also das ist tatsächlich momentan die einzige Möglichkeit. Also man kann es so rum verwenden oder auch andersrum. Genau. Und dann entstehen aber auch keine Kosten, muss man nochmal dazu sagen, es ist zwar langsamer, aber es entstehen keine Kosten, wenn ich in der gleichen Region bin, dort zwei Stamps habe und hin und her kopiere. Kostenrelevant wird es wirklich erst, wenn ich aus der Region rausgehe. Also wenn ich jetzt aus beispielsweise eben Amsterdam oder eben im Fall von Frankfurt Daten nach Magdeburg oder irgendwo anders hin kopiere, dann erst entstehen tatsächlich Datentransferkosten, die aus der Cloud rausgehen. Also wo der Traffic aus der Cloud ausgeht. Also innerhalb einer Region ist es eben eher nur eine Frage der Zeit, wie lange es dauern würde, zwischen zwei Stamps zu kopieren.
Daniel, vielen Dank für den Vortrag. Ich muss dich leider an der Stelle unterbrechen.
Ich weiß, wir sind über die Zeit 3 Minuten.
Wir rennen ein bisschen oder wir laufen ein bisschen aus dem Rahmen. Vielen Dank auf jeden Fall. Daniel, bist du jetzt noch in der Microsoft Lounge für weitere Fragen zur Verfügung?
Ich bin noch da, genau. Super.
Dann vielen Dank.
Kommt einfach auf mich zu. Danke.